Eine Frage des Erinnerns. Am Ende eines spannenden Kinofilms, da gibt es noch den Abspann. Dieser besteht in der Regel aus reichlich Text und informiert uns darüber, wer alles mitgespielt hat, wo der Film gedreht wurde und wer noch an der Produktion des Films mitgewirkt hat. Manchmal, wenn es ein Film war, der auf einer wahren Begebenheit basiert, erfahren wir noch, wie es den Hauptfiguren weiterergangen ist. Auch kann es noch eine kleine Überraschung geben, ein kurzer, witziger Clip zum Abschluss. Den sehen dann natürlich nur noch die, die bis zum Schluss in ihren Kinosesseln geblieben sind. Und ich kann mich da noch erinnern, als wir im Kino waren und dann waren wir manchmal ganz zum Schluss des Abspanns allein im Saal. Alle anderen waren schon rausgegangen. Ich weiß nicht, was ihr für Filmgucker seid, ob ihr den Abspann bis zu Ende laufen lasst oder sofort, wenn er beginnt, abschaltet und rausgeht. Aber ich weiß, dass ihr Interesse habt am Buch, am Abschluss des Buches Esther. Sonst hättet ihr heute die Chance genutzt, länger zu schlafen. Und ich bin überzeugt, wir können auch aus diesem Abschlusstext wieder einiges lernen. Denn Gottes Wort kommt nie leer zurück, sondern wird tun, wozu es ausgesandt wird. Ich möchte jetzt den Bibeltext lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung, Kapitel 9, Vers 20 bis 10, Vers 3. Mordechai schrieb alles auf, was geschehen war, und schickte Schreiben an alle Juden im Reich des Xerxes, nah und fern. Darin ordnete er an, dass sie jährlich den 9. und 10. März, also den 14. und 15. Adar, festlich begehen sollten. Zur Erinnerung an die Tage, an denen die Juden Ruhe vor ihren Feinden hatten, und an den Monat, in dem sich ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in Jubel verwandelt hatte. Diese Tage sollten als Festtage mit fröhlichen Mahlzeiten begangen werden, an denen man sich gegenseitig Geschenke macht und auch die Armen nicht vergisst. Nach Mordechais Anordnung wurde das zum festen Brauch. Denn der Judenfeind Haman ben Hammedata aus Agag hatte den Juden die Ruhe nehmen und sie völlig vernichten wollen. Zur Bestimmung des entscheidenden Tages hatte er das Por, das Los, geworfen. Doch als der König die Sache durchschaute, ordnete er in einem Schreiben an, dass der böse Plan gegen die Juden auf Haman selbst zurückfallen sollte. Zusammen mit seinen Söhnen wurde er am Pfahl aufgehängt. Deshalb nennt man diese Tage Purim, nach dem Wort Por. Wegen dieses Briefes und ihrer eigenen Erfahrung machten die Juden es sich zur Pflicht und erklärten es zum unveränderlichen Brauch für sich, für ihre Nachkommen und alle, die sich ihnen anschließen würden, diese beiden Tage jährlich zur festgesetzten Zeit in vorgeschriebener Weise zu feiern. Diese Tage sollten in Erinnerung bleiben und gefeiert werden in jeder Generation, in jeder Familie, in jeder Provinz und in jeder Stadt. Diese Purim-Tage sollten bei den Juden nie vergessen werden und die Erinnerung daran auch bei ihren Nachkommen nie aufhören. Die Königin Esther, die Tochter von Abihail, und der Jude Mordechai schrieben nämlich noch einen zweiten Brief, in dem sie mit allem Nachdruck das Purimfest zur Pflicht machten. Der Brief richtete sich an alle Juden in den 127 Provinzen des Xerxes in treuer und aufrichtiger Gesinnung. Er legte das Datum der Purimtage fest, wie es der Jude Mordechai und die Königin Esther angeordnet und wie sie es für sich selbst und ihre Nachkommen zur Pflicht gemacht hatten. Das Schreiben enthielt auch die Vorschriften für das Fasten und Klagen, das dem Fest vorausgeht. Der Befehl Esthers machte diese Purim-Vorschriften zur Pflicht. Ihr Wortlaut wurde in einer Urkunde festgehalten. König Xerxes legte dann dem Festland und den Küstenregionen seines Reiches eine Steuer auf. Alle seine Taten und Verdienste sind in der Chronik der Könige von Medien und Persien aufgezeichnet. Dort wird auch beschrieben, zu welch hoher Stellung er Mordechai erhob. Denn Mordechai war der erste Mann direkt nach dem König. Er war sehr angesehen und beliebt bei allen seinen Stammesbrüdern. Er sorgte für sein Volk und setzte sich stets für dessen Wohl ein. Dem aufmerksamen Zuhörer wird jetzt aufgefallen sein, dass auch in diesem letzten Bibeltext des Estherbuches alle vier Hauptpersonen nochmal namentlich erwähnt werden. Erst Mordechai, dann Haman, dann Esther mit Mordechai und schließlich Xerxes, das ist der griechische Name des Königs, oder halt Ahasverosch, der persische Name. Auch dieser wird zum Schluss nochmal erwähnt mit Mordechai. Und so können wir gut auch den Rahmen erkennen, aus dem wir gerade in dem wunderbar gemachten Clip gesehen haben, dass das Buch ja einen Rahmen hat. Und wir kommen halt zum Anfang wieder zurück zu dem Reich des Xerxes, den 127 Provinzen. Und zu Mordechai, der nun der neue erste oder besser gesagt zweite Mann ist nach dem König. Ich möchte jetzt auf die vier Personen nochmal blicken, mit dem Blick darauf, was wir heute von ihnen erfahren in unserem Text. Und anschließend möchte ich den Blick auf das Purimfest legen und auch auf unsere Feste, wie wir sie begehen. Zuerst Mordechai. Wir können noch mal die erste Folie, Bibeltextfolie einblenden. Von Mordechai erfahren wir, dass er aufgeschrieben hat. Er hat alles aufgeschrieben, was geschehen war. Und er hat es an die Juden im Persischen Reich versandt. Vers 20. Vers 21 und 22 erfahren wir, dass er die Festtage, die Purim-Tage, angeordnet hat. Und auch schreibt, wie sie begangen werden sollen. Und ganz am Schluss, das können wir jetzt in dem Text nicht sehen, in Kapitel 10, Vers 3, er war beliebt bei seinen jüdischen Landsleuten und er setzte sich für sie ein. Oder vielleicht auch war er beliebt, weil er sich für sein Volk eingesetzt hat. In einer anderen Übersetzung heißt der Vers, Kapitel 10, Vers 3, den Mordechai der Jude, war der erste nach dem König Xerxes und groß unter den Juden und beliebt unter der Menge seiner Brüder, weil er für sein Volk Gutes suchte und Frieden für sein ganzes Geschlecht. Die Begründung in Vers 3 finde ich bemerkenswert. Mordechais Ziele waren eben nicht Rach oder Ehrsucht, so wie wir es bei Haman erlebt haben, Haman, der ja der Judenfeind genannt wurde, Mordechai der Jude oder Judenfreund, indem er sich für sein Volk einsetzt, auch hier wieder dieser Gegensatz. Seine Ziele waren, Mordechais Ziele, Gutes zu tun und Frieden für sein Volk herbeizuführen. Das war bitter nötig, denn das Volk der Juden lebte im 5. Jahrhundert vor Christus als Minderheit verstreut im persischen Großreich. Und wir wissen auch heute, wie schwer es oft Minderheiten haben, sich in Ländern zu behaupten, wo andere das Sagen haben. Was können wir heute von ihm lernen, von Mordechai? Es ist gut, Erlebnisse, wo Gott eingegriffen hat, schriftlich festzuhalten. Wir wissen alle, dass über die Zeit manche Erinnerung auch verschwindet. Das geht, glaube ich, nicht nur alten Menschen so. Manches verändert sich auch in der Wahrnehmung. Also wenn man dieselbe Geschichte nach 20 Jahren nochmal erzählt, klingt sie irgendwie ein bisschen anders. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Und deshalb ist es gut, Erlebnisse mit Gott schriftlich festzuhalten und zur Ermutigung anderen mitzuteilen. Marions Urgroßvater hat es auch so gemacht. So können wir heute noch staunen darüber, wie er Christ wurde und wie er in vielen Schwierigkeiten im Ersten und Zweiten Weltkrieg und dazwischen Gottes Hilfe und Schutz erfahren hat. Zum Beispiel während 5 Gerichtsprozessen während der Nazizeit. Ich habe an verschiedenen Stellen heute in meiner Predigt auch Fragen rausgearbeitet, die ihr mitnehmen könnt, um vielleicht heute Nachmittag oder in den nächsten Tagen noch drüber nachzudenken. Ich lese sie deshalb auch zweimal. Zu Mordechai die Fragen: Welches Wirken oder Handeln Gottes in meinem Leben ist mir bewusst? Wo kann ich davon zur Ermutigung etwas weitergeben? Welches Handeln Gottes in meinem Leben ist mir bewusst? Wo kann ich davon zur Ermutigung etwas weitergeben? Die zweite Person, der nächste Bibeltext, Haman, die war schon tot an dieser Stelle des Buches. Vers 24, er wollte die Juden völlig vernichten. Hier heißt es auch so schön, ihnen die Ruhe nehmen. Und er warf dazu das Los oder drehte den Würfel, das kann man unterschiedlich übersetzen. Das Por, die Mehrzahl von Por ist Purim. Er warf das Los, um den Tag der Vernichtung zu bestimmen. Vers 25, Hamans böser Plan fiel auf ihn selbst zurück. Wir kennen das sprichwörtlich, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. So können wir es auch in den Sprüchen nachlesen. Praktisch bedeutete das, dass Haman gehängt oder einen Pfahl aufgespießt wurde. Seine Söhne kamen dann später dran, an dem Tag, als die Vernichtung geplant war. Was können wir lernen? Gott handelt und lässt den Bösen nicht uneingeschränkt walten. Im Estherbuch kommt Gottes Ironie dabei besonders zum Ausdruck. Zuerst wird nicht Haman, wie er sicher glaubte, sondern Mordechai vom König geehrt. Dann stirbt er selbst an dem Galgen, den er für Mordechai errichtet hatte. Und am Ende war der ausgeloste Tag der Vernichtung ein Tag des Sieges. Er selbst, der Haman, hat diesen Tag natürlich nicht mehr erlebt. Das Blatt hat sich erstaunlich schnell gewendet. Aber Mordechai und Esther wussten das am Anfang natürlich noch nicht. Sie wussten nicht, wie das ausgeht. Wir haben alles hier auf wenigen Seiten. Sie wussten nicht, dass Gott so schnell und so eingreift in dieser Todesnot. Ein Blick ins Neue Testament dazu, Jakobus 5, Vers 7. Jakobus schreibt an uns, an die Christen: Haltet also geduldig aus, Geschwister. Wartet auf das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen geduldet, bis sie den Herbst- und Frühjahrsregen bekommt. So habt auch ihr Geduld und fasst Mut, denn das Kommen des Herrn Jesus Christus steht bevor. Ärgert euch nicht übereinander, Geschwister, ihr wollt doch nicht gerichtet werden. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. In diesem Gedanken mit dem Richten, Rächen, habe ich eine interessante Begebenheit gelesen, die mir zeigt, dass es so gut ist, dass Gott gnädig ist. Mit uns konkret, mit uns Deutschen. Im Frühjahr 1945 gründete eine jüdische Gruppe Holocaust-Überlebender die Organisation NAKAM. 50 ehemalige Partisanen wollten die 6 Millionen toten Juden rächen und dafür 6 Millionen Deutsche umbringen. Ihr erster Plan war, in deutschen Großstädten systematisch das Grundwasser zu vergiften. Es wurde alles genau geplant. Allerdings war es schwierig, das benötigte Gift herbeizuführen. Der Anführer dieser Gruppe hatte es im Dezember 1945 auf dem Weg vom damaligen Palästina auf dem Schiff nach Europa dabei, wurde aber festgenommen und so flog diese Sache auf, bevor sie in die Tat umgesetzt werden konnte. Ein zweiter Versuch fand dann noch statt im Frühjahr 1946 in Nürnberg. 3000 Brotlaibe einer Großbäckerei für ein Internierungslager wurden mit Arsen und Kleber bestrichen. Das Brot wurde tatsächlich gegessen. Es gab aber nur Magenbeschwerden, die nicht tödlich endeten. Gott sei Dank für seine Gnade kann ich als Deutscher da nur sagen, dass es uns nicht ergangen ist wie Haman und seinen Leuten. Die Sache ist übrigens erst in den 80er Jahren bekannt geworden, weil die Truppe nie gefasst wurde. Die waren nach dem zweiten Versuch geflohen. Und deshalb ja, hab ich wirklich jetzt auch das erste Mal im Vorfeld davon gehört, jetzt, dass es so einen Versuch in so umfassender Weise gegeben hat. Aber nun die Frage für uns, für euch, zum Mitnehmen wieder. Wo fällt es mir heute schwer, Gottes Gerechtigkeit abzuwarten? Bringen wir es Gott im Gebet und geben es sie damit an ihn ab. Wo fällt es mir heute schwer, Gottes Gerechtigkeit abzuwarten? Bringen wir es ihm im Gebet und geben es dann ihn ab. Die dritte Person Esther, im vierten Bibeltextabschnitt, Vers 29 bis 32, wird sie erwähnt. Sie schreibt als Königin mit Mordechai, ihrem Cousin und früheren Pflegevater, einen zweiten Brief. In diesem Brief wird erneut der Termin des Purimfestes festgelegt und gewissermaßen alles nochmal unterstrichen. Das Fest soll unbedingt gefeiert werden. Sie gibt den Befehl dazu, bei Mordechai lesen wir Anordnung in dieser Übersetzung, bei Esther lesen wir Befehl. Es hat nochmal eine stärkere Wirkung. Was sie zusätzlich erwähnt in Vers 31, ist das Fasten und Klagen, was vor dem Fest passieren soll. Denn auch sie hatte 3 Tage gefastet, bevor sie zum König gegangen ist, um ihre Bitte vorzutragen. Und dann im letzten Abschnitt erfahren wir noch Xerxes. Lesen wir von ihm. Wir lesen bereits schon in Kapitel 9, Vers 25, dass der König den Plan Hamans durchschaute und Hamans Tod verordnete. Das klingt natürlich für meine Ohren ein bisschen geschönt, könnte man annehmen. Wir wissen, dass diese Schrift in die Chroniken von Persien und Medien einging. Und wir wissen, dass der König dazu Esther brauchte, die ihn darauf hinwies. Denn vorher hat der König dem Haman blind vertraut. Und nun in Kapitel 10, Vers 1, legt er eine Steuer auf. Könnte man auch fragen, was soll das jetzt? Um Steuern ging es in dem ganzen Buch nie. Stimmt nie ganz. Ihr habt ja noch im Hinterkopf, dass es sich um den Rahmen des Buches handelt. Am Anfang in Kapitel 2, Vers 18 gibt es nämlich einen Steuererlass. Und den gibt es deswegen, weil der König geheiratet hat, die Esther. Sollten alle was davon haben. Finde ich auch eine sehr gute Idee, könnte man mal anregen. Und nun musste vielleicht das Geld wieder reinkommen. Vielleicht auch deshalb, weil die Einnahmen aus der Vernichtung der Juden ja nun wegfielen. Haman hatte ja angeboten, fleißig in des Königs Kasse einzuzahlen. Wir erfahren noch, dass seine Taten und Verdienste in der Chronik aufgeschrieben sind, in der persischen Königschronik. Das hat mich erinnert an die Bücher Könige und Chroniker, wo wir das auch lesen, diesen Passus, dass halt das festgehalten wurde in den offiziellen Chroniken. Hier finde ich halt interessant, dass es halt in der persischen Chronik ist. Also bei einem Volk, was ja den Gott Israels eigentlich gar nicht kannte. Vielleicht wird ja diese Chronik auch heute noch in Persien wiedergefunden. Es kann dir nicht schaden. Und zum Schluss, Xerxes erhob den Mordechai, den Judenfreund, zum ersten Mann nach dem König. Also zu dem, der die Amtsgeschäfte lenkte. Ich habe so den Eindruck, dass der König eher so das repräsentativen Posten innehatte und natürlich die Feiern. Und dann hatte er den Mann, den er vertraute und der die Geschicke des Landes zu großen Teilen lenken konnte. Und das war jetzt der Mordechai, ein Mann, dem er wirklich vertrauen konnte. Ein Mann, durch den seine Herrschaft auch mitgesegnet wurde. Denn wir wissen nichts, ob in Xerxes sich etwas verändert hat durch diese Begebenheit. Wir erfahren nichts von seiner moralischen Einstellung oder Neuorientierung. Wir haben zumindest gehört, dass er gut gefeiert und getrunken hat. Aber kein Grund für Gott, nicht auch an ihm zu wirken. Nun zum Feiern. Wir können, wenn wir jetzt den Bibeltext anschauen, ja feststellen, dass das Purimfest gefeiert werden soll. Dreimal eigentlich steht das so drin. Mordechai schreibt das Buch Esther gewissermaßen auf und verschickt es in alle persischen Lande. Vielleicht ist er dadurch auch der offizielle Autor des Buches, das kann man nicht genau wissen. Und später beglaubigte Esther dieses Purimfest. Und deshalb habe ich mich nochmal bewusst gefragt, warum ist es für die Juden so wichtig, dieses Fest zu feiern? Antwort: Sie sollten es nicht vergessen. Es ist eben eine Frage der Erinnerung. Gott wirkt im Verborgenen. Er wendet das Schicksal seines Volkes um 180 Grad. Statt Vernichtung gab es den Befreiungsschlag. Der Vernichtungstag wurde zum Siegestag. Und die Juden hatten fortan, so hat man den Eindruck, eine bessere Stellung im Persischen Reich. Sie haben Einfluss gewonnen. Nicht nur unter Xerxes, wir lesen auch in anderen biblischen Büchern, dass Nehemia zum Beispiel Mundschenk beim König in Persien war, bei Artaxerxes, dem Sohn dieses Xerxes. Aber wir wissen, wenn wir Nehemia zum Beispiel lesen, dass das nicht die letzte Prüfung für das jüdische Volk war. Denn der Nehemia kam nach Jerusalem, um die zerstörte Stadtmauer aufzubauen. Sie war immer noch nach Jahrzehnten zerstört, obwohl der Tempel schon wieder aufgebaut war. Und er wollte die Stadt damit sicherer machen und ist damit oder deshalb von Judenfeinden, die es auch damals in Jerusalem gab, reichlich bedroht worden. Später ging das Ganze weiter unter den Griechen und Römern. Es gab immer wieder Versuche, die Juden und ihren Glauben an den einen Gott gänzlich zu vernichten. Aber Gott hat sein altes Bundesvolk nicht vergessen. Und deshalb macht das Purimfest bis heute immer wieder deutlich, wenn die Feinde auch einen teuflischen Plan haben, Gott wird Rettung erstehen lassen. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal erinnern an den für mich zentralen Vers des Estherbuches, Esther 4, Vers 14. Wenn ihr alles andere vergesst von Esther, dann merkt euch das. Mordechai sagt zu Esther, wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Rettung und Hilfe für die Juden kommen. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Gott wirkt im Verborgenen. Wir sehen das am König Xerxes, der den Mordechai nach schlafloser Nacht genau im richtigen Augenblick für die Aufdeckung eines früheren Mordkomplexes nun endlich gebührend ehren will. Und wir sehen, er gebraucht aber auch Menschen, Menschen, die bereit sind, wie die Königin Esther. Sie ist unter Lebensgefahr zum König, um sich für sich und ihr Volk einzusetzen und später auch ihren Feind des Volkes, den Haman, vor dem König bloßzustellen. Das Fest will damit Mut für die Zukunft machen und Lebensfreude schenken. Geht klar, oder? Erinnerung. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht über diesen Gedanken, auch was das für uns bedeutet. Erinnerung ist eine wichtige Fähigkeit, um richtige Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Erinnerung lässt uns an Gottes Möglichkeiten festhalten. Für mich war da ein deutliches Erlebnis im Jahr 2002. Im Jahr 2002 habe ich 3 Monate lang die damalige Bibelschule in Burgstedt besucht, ein ziemlich intensives Programm an Gottes Wort und in der Gemeinschaft. Und ich hatte zu der Zeit keine Arbeitsstelle. Da dachte ich natürlich, 3 Monate sind schnell vorbei. Man muss irgendwie dranbleiben. Ich hatte noch Sachen von vorher laufen, war dann nochmal bei einem Vorstellungsgespräch, hat alles nie funktioniert. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, ich lasse das jetzt. Ich will ja bewusst diese Zeit für Gott verwenden und von der Bibel her lernen. Und so hat Gott im Hintergrund gewirkt. Das ging bis zum 15.12., dieses Programm. Und an dem Freitag vorher, 13., bekam ich eine E-Mail, in der halt stand, ich könnte doch am 16.12. wieder nach Großenhain kommen, ins Landratsamt, um dort eine Arbeit, damals erstmal als ABM, anzufangen. Ich war vorher schon in Großenhain als Praktikant und ja, ich bin bis heute noch dort, kann ich auch dazu sagen, und das ist für mich so ein Zeichen, wie Gott alles im Hintergrund gemacht hat und genau auf den Punkt. Ich hatte mir natürlich die Tage vor Weihnachten ein bisschen zum Ausruhen vorgestellt, aber Gott hatte sich das anders gedacht und gedacht, am 16.12. geht es weiter. Gott hatte alles vorbereitet. Ihr Lieben, wenn ich euch das so sage, dann ist das natürlich nicht in jeder Situation meines Lebens so. Aber diese Situation ist mir etwas, wo ich mich festhalten kann und erinnern kann, dass Gott immer wieder Möglichkeiten hat, einzugreifen. Erinnerung kann uns bewahren, denselben Fehler noch einmal zu machen. Sie lässt uns Gottes Wort bewahren und hilft uns, es an die nächste Generation weiterzugeben. Und die Juden begehen die Erinnerung nicht im Sinne einer Geschichtsklausur, wo mal wieder alles Gelernte abgefragt wird, sondern sie feiern. Und sie sollen das auch tun, wie wir gelesen haben in Vers 22. Dazu noch ein Blick auf die Feste der Juden. Die Juden hatten zu diesem Zeitpunkt ja schon einige Feste, die durch die Tora, die 5 Bücher Mose, vorgegeben waren. Wir denken an das Passafest, das Wochenfest, den großen Versöhnungstag oder das Laubhüttenfest. Sie zogen nach Jerusalem, um gemeinsam zu feiern. Und später wurden weitere Feste hinzugefügt, wie das Purimfest oder auch das Fest der Tempelweihe. Zu Jesus Zeiten wurde das gefeiert, das können wir im Evangelium lesen, das Chanukka-Fest. Interessant finde ich immer wieder im Alten Testament, im Estherbuch wie in der Tora, dass es halt genaue Anweisungen von Gott gibt, wie die Feste gefeiert werden sollen. Deshalb jetzt auch zum zentralen Vers in unserem heutigen Bibeltext, Kapitel 9, Vers 22. Das Purimfest sollte jährlich gefeiert werden zur Erinnerung an die Tage, an denen die Juden Ruhe vor ihren Feinden hatten und an den Monat, in dem sich ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in Jubel verwandelt hatte. Diese Tage sollten als Festtage mit fröhlichen Mahlzeiten begangen werden, an denen man sich gegenseitig Geschenke macht und auch die Armen nicht vergisst. In diesem Vers finden wir den Grund und die Art und Weise, wie gefeiert werden soll. Der Grund: endlich Ruhe. Die Juden hatten Ruhe vor ihren Feinden. Sie mussten keine Angst mehr haben, dass ihnen jemand etwas antut oder sie plötzlich fliehen müssen. Wer so etwas mal erlebt hat, weiß, wie wohltuend Ruhe und echte Sicherheit ist. Und wie sollte es gefeiert werden? Festtage mit fröhlichen Mahlzeiten. Man traf sich also gemeinsam zu leckerem Essen und beschenkte sich untereinander. Es wird ausgegangen, dass man damals Speisen schenkte, so wie es die eigenen Möglichkeiten hergaben. Jüdische Rabbiner legen das so aus, dass man mindestens zwei Geschenke dabei haben sollte, da das Wort ja in der Mehrzahl geschrieben ist. Und auch die Armen sollten nicht vergessen werden. Übrigens immer wieder ein wichtiger Aspekt im Judentum. Das finden wir auch bei den anderen Festen. Schließlich sollten alle mitfeiern können. Auch die, die sich eine große Party nicht leisten können oder die alleine lebten. Und ihr wisst ja, alleine feiert sich's nie wirklich gut. Feiern ist was mit Zusammensein. Heute wird das Purimfest bei den Juden mit dem Vorlesen des Estherbuches begangen. Das Ganze natürlich, nicht nur so ein Abschnitt. Dabei wird immer dann viel Lärm gemacht, wenn der Name Haman genannt wird. 54 Mal war da Gelegenheit dazu oder ist da Gelegenheit dazu, kommt der Name Haman vor. Der Name Mordechai übrigens kommt auch 54 Mal vor. Auch das sicher kein Zufall. Durch dieses Lärmen soll dieser Name, der Name Haman, sein Andenken ausgelöscht werden. Und es gibt natürlich Süßgepäck, Geschenke und fröhliche Mahlzeiten. Vielleicht habt ihr auch schon mitbekommen, dass es heute oft wie Karneval gefeiert wird. Eigentlich ist das Verkleiden ein Stück anders gedacht. Seit dem Mittelalter ist dieser Teil tatsächlich Teil des Passafestes bei den Juden. Ursprünglich beschränkte sich das Verkleiden auf Kostüme, die die handelnden Personen im Estherbuch darstellten. Das Verkleiden wird davon abgeleitet, weil Esther zuerst ihre jüdische Identität vor König Xerxes verborgen hatte und weil Gott hinter den Kulissen im Verborgenen durch eine Fülle vermeintlicher Zufälle wirkte, ohne dass sein Name genannt wurde. Schauen wir mal auf unsere Feste, denn wir haben ja auch viel Grund zu feiern. Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Aber wenn ihr im Neuen Testament reinschaut, da werdet ihr nichts finden, wie wir diese Feste begehen sollen. Oder ob wir sie überhaupt begehen sollen. Das ermöglicht uns viel Freiheit, wie wir das tun. Aber die Freude sollte auf jeden Fall dabei sein. Denn diese Feste geben uns schließlich allen Grund dazu. Ich will nur an Ostern erinnern, weil es ja direkt vor uns liegt. Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn man sich das schon mal überlegt, nur diese kurze Aussage, wow, der Tod kann uns mal, wenn wir Jesus haben, war meine Antwort darauf, was ich drüber nachdachte. Ein Grund zur Freude. Beim Feiern, auch an die zu denken, die nicht so viel haben, um uns vielleicht in gleicher Weise zurückzubeschenken, oder an die, die einsam sind, ich denke, das können wir wirklich von den Purimfest für unser Fest übernehmen. Deshalb habe ich auch für euch nochmal Fragen formuliert, für mich auch. Wem möchte ich zu Ostern eine unerwartete Freude machen? Wem kann ich besuchen? Wem möchte ich zu Ostern eine unerwartete Freude machen? Wem kann ich besuchen? Es gibt natürlich trotzdem etwas, was wir regelmäßig feiern sollen. Wisst ihr, was es ist? Ihr dürft antworten. Gottesdienst, ja, das auf jeden Fall. Aber was für ein Fest. Ein Gottesdienst kann immer ein Fest sein, das stimmt. Abendmahl, genau. Das Abendmahl, die Mahlfeier, das Brotbrechen in verschiedenen Gemeinden gibt es verschiedene Namen. Wir feiern es regelmäßig zur Erinnerung und in Dankbarkeit an Jesu Opfertod. Jesus fordert uns selber dazu auf, das zu tun. Wie oft und in welcher Form, das lässt Jesus offen. Und daher darf es auch verschieden sein. Die Frage an uns ist aber, kommen wir dieser Aufforderung nach? Und vor allen Dingen, bin ich dabei, wenn es gefeiert wird? Nun haben wir heute noch einiges zu den Hauptdarstellern des Esterbuches erfahren und Anwendung gefunden. Ich hoffe, ihr könntet etwas für euch behalten, denn ich vermute, in den nächsten Jahren wird es erstmal nicht um Esther gehen. Es kommt ja auch in den Predigttexten offiziellerweise nicht vor. Insofern war ich total dankbar, dass es halt auserwählt wurde für die Bibeltage. Die Ottendorfer Bibeltage. Auch wird es noch eine Überraschung geben. Das ist jetzt kein witziger Clip, aber etwas ganz Tolles für Leib und Seele. Aber dazu wird Götz etwas noch sagen. Ich möchte euch nur noch eine Parallele mitgeben aus dem Neuen Testament zum Purimfest und für uns. In die Situation, wie wir heute leben. Aus Johannes 16, die Verse 16, 20 und 22. Jesus spricht zu seinen Jüngern am Vorabend seines Todes. Es dauert nur noch ein wenig, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Ja, ich versichere euch, ihr werdet weinen und klagen. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird in Freude verwandelt werden. Auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voller Freude sein, die euch niemand wegnehmen kann. Amen.